ich will an unserer Serie weitermachen, und zwar Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die letzten paar Mal haben wir darüber gesprochen, und wir haben, genau, eins meiner Dinge ist, hey, was ist Herrlichkeit? Und ich glaube, dass wir da hingekommen sind, hey, was, diese Serie ist weniger darum, geht weniger darum, dass ich euch erkläre, was Herrlichkeit ist, weil ich es nicht weiß. Und genauso wenig weißt du es, und genauso wenig wirst du wahrscheinlich jemanden in der Welt finden, der dir auf eine Art und Weise die Herrlichkeit erklären kann, die Gott, wie soll ich sagen, die Gott auch entspricht. Und deswegen ist diese Serie mehr ein Wandeln, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Lasst uns tiefer gehen, weil es gibt mehr von Gott. Und wir haben damit angefangen, hey, was ist eigentlich Herrlichkeit? Ich habe keine Ahnung, was Herrlichkeit ist, ich weiß nur, ich will dahin. Und es ist leichter, darüber zu reden, wie man zur Herrlichkeit kommt, als was Herrlichkeit ist. Und deswegen ist diese Serie hat damit was zu tun, dass wir eigentlich tiefer in die Herrlichkeit hineingehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und Charles Spurgeon, ich habe einen Traum heute Nacht gehabt, da hab ich Charles Spurgeon gesagt, und diese hat mich ausgelacht, wie ich es gesagt habe. Charles Spurgeon, der war ein Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, einer der brillantesten Redner des 19. Jahrhunderts. Und er hat gesagt, das größte Gebet, das ein Mensch jemals gebetet hat, war das Gebet von Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er hat gesagt, kein Gebet ist wahrscheinlich jemals größer gewesen als dieses Gebet, dass jemand so ein Glauben, so einen Mut aufgebracht hat und gesagt hat, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Charles Spurgeon hat gesagt, das ist wahrscheinlich das größte Gebet, das die Menschheit jemals gehört hat, möglicherweise sogar Gott jemals gehört hat. Und ich weiß, das ist jetzt keine theologische Festlegung, weil ich spüre schon Gedanken hier, aber was mit Jesus? Jesus hat gesagt, ja, alles klar. Es geht hier nicht um theologische Grundlagen, sondern ich fand es nur interessant, welche Auswirkungen, beziehungsweise Charles Spurgeon einfach welche Empfindung hinsichtlich der Herrlichkeit Gottes hatte. Und meine Frage war immer, oder meine Frage ist, Gott, wie konnte Mose da hinkommen und wirklich, wie konnte er sozusagen diesen unverschämten Mut aufbringen und zu beten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich habe nur Vers 13 gehört. Und weil im Vers 18 betet er, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, aber in Vers 13 betet er, lass mich doch deine Wege erkennen. Die Herrlichkeit funktioniert nur, wenn wir wirklich seine Wege erkennen wollen. Die Herrlichkeit funktioniert nur, Gott kann uns immer nur tiefer in diese Herrlichkeit hineinführen, nur wenn wir tiefer mehr von seinen Wegen für unser Leben haben wollen. Egal, was es kostet. Und es ist, wie kommt er zu Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen, indem er vorher in Vers 13 gebetet hat, lass mich doch deine Wege erkennen. Lass mich doch deine Wege sehen. Und das ist das, was wir wollen. Eins der schwierigsten Dinge ist, Gott, lass mich doch deine Wege sehen in meinem Leben. Und Herrlichkeit ist sowas von gigantisch, fantastisch, wunderbar, herrlich, wie auch immer du es benennen kannst. Und ich glaube, wir haben diese Worte gar nicht, wie Herrlichkeit überhaupt beschrieben wird. Aber was eigentlich diese Herrlichkeit ist, wisst ihr, Herrlichkeit ist so krass, dass sogar dass Johannes der Apostel in Offenbarung, du siehst es in Offenbarung 19 und Offenbarung, ich glaube 21 oder 22, Offenbarung 22, siehst du das, als ein Engel erschien, der vor dem Thron Gottes stand, vor Johannes erschien, das erste, was Johannes gemacht hat, ist auf die Knie gegangen und hat angebetet den Engel. Das ist so krass, dass ein Apostel, der weiß, der uns sogar geschrieben hat, du darfst niemanden anderes anbeten, außer Gott. Dass wenn ein Engel erschien, der in der Herrlichkeit Gottes war, dass intuitiv, was dieser Johannes gemacht hat, ist auf seine Knie gegangen und hat angefangen, ihn anzubeten. Und dieser Engel sagt zu mir, hey, ich bin auch nur ein Diener des Herrn. So, aber was Johannes, und ich bin überzeugt, Johannes ist nicht auf die Knie gegangen, um diesen Engel anzubeten, sondern Johannes war so überwältigt von dieser Herrlichkeit Gottes, die mitgekommen ist mit diesem Engel, dass er nicht anders konnte, als auf die Knie zu gehen und anzubeten. Und das merkst du so bei so vielen, es gibt so viele Menschen sogar, die tiefer in die Herrlichkeit Gottes gehen, die Gott irgendwie erleben, dass du, wenn du in ihre Nähe kommst, dass sie auf einmal, kriegst du Gänsehaut, auf einmal fängst du an vielleicht zu weinen, auf einmal erwischt dich, warum? Es ist nicht diese Person, es ist einfach die Herrlichkeit, in der diese Person war. Dass dass wir in der, sogar in der Apostelgeschichte lesen, dass Menschen gekommen sind und weil Petrus kam, haben sie die Kranken haben sie auf die Straßenränder gelegt, damit nur der Schatten von Petrus sie berührt, weil sie den Glauben hatten, dass die Herrlichkeit über ihm, an ihm, um ihn herum so stark ist, dass wenn nur der Schatten diese Person berührt, dass sie geheilt werden. Und das ist Herrlichkeit, dass dieser Johannes, der weiß, du darfst niemanden anderes anbeten. Der weiß, du darfst von niemanden anders dich hinknien. Dass dieser Johannes, als dieser Engel vor ihm erschien, das erste, was er macht, weil er so erwischt wurde von der Herrlichkeit, bam, auf seine Knie geht und anfängt anzubeten. Und der Engel ihm sagt, hey, ich bin nicht der Anbetung würdig. Aber das Ding ist, es war nicht der Engel, es war die Herrlichkeit, die der Engel mitgebracht hat. Warum? Weil er um den Thron Gottes herum war. Und das ist das, was ich glaube, dass Herrlichkeit ist. Die Bibel sagt, dass die Herrlichkeit über uns aufgegangen ist. Was bedeutet, ich glaube, dass wenn wir tiefer in die Herrlichkeit gehen, dass es Menschen erwischt. Dass es Menschen erwischt. Ich weiß noch, als ich zur Errettung kam, am Anfang, wirklich, ich kann es euch nicht sagen, wirklich, vielleicht übertreibe ich, aber ich habe den Eindruck gehabt, es war wöchentlich. Sind zu mir New Ageler gekommen und haben gesagt, boah, hast du eine krasse Aura. Boah, hast du eine krasse Aura. Oder, hey, ich habe meine Hände nie so richtig gemocht, okay, als Kind, weil ich finde, ich habe nicht so schöne Hände. Jetzt habe ich die schönsten, ich weiß, aber irgendwie habe ich mir gedacht, hey, ich habe nicht so schöne Hände. Aber auf einmal würden Leute zu mir kommen und sagen, du hast so schöne Hände. Wildfremde, du hast so schöne Hände. Nicht so, ah, danke. Das sind komische Sachen irgendwie, weil ich meine so... Aber ich weiß, weil warum? Weil die Sache, die mich angefangen hat zu umgeben, ist einfach Christus. Und das ist das, was passiert, wenn du tiefer in die Herrlichkeit gehst und wie auch immer das aussieht, aber wenn wir tiefer in die Herrlichkeit gehen, wird es so sein, dass andere Menschen erwischt werden. Andere Menschen werden erwischt werden. Und heute will ich darüber sprechen, dass Herrlichkeit braucht ein Zuhause. Die Herrlichkeit Gottes braucht ein Zuhause. Und schaut mal, im Psalm 26, Vers 8 steht, Herr, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, über das Haus Gottes, beziehungsweise über die Stiftshütte. Und die Bibel sagt zu uns, dass Mose die Stiftshütte eigentlich im Himmel gesehen hat, beziehungsweise sie, das Abbild von dem Tempel, den er im Himmel gesehen hat. Wir sehen zum Beispiel auch in Offenbarung, dass sich der Himmel für Johannes geöffnet hat. Und was er gesehen hat, ist den Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade da drin. Das bedeutet, diese Stiftshütte beziehungsweise der Tempel ist nicht irgendetwas, was von Menschen erfunden wurde, sondern es ist wirklich ein Abbild dessen, wie es im Himmel aussieht. Es ist ein Abbild dessen, wie du auch im Himmel von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen kannst, beziehungsweise wo die Herrlichkeit wohnt. Und das ist, was Gott möchte. Gott braucht ein Zuhause für seine Herrlichkeit. Gott braucht ein Zuhause für seine Herrlichkeit. Und ich glaube, dass es unheimlich schwierig ist zu erklären, wie so ein Zuhause aussieht. Ich glaube sogar, dass möglicherweise von Stadt zu Stadt sieht ein Haus Gottes anders aus und von Land zu Land sowieso. Ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, hey, so muss eine Gemeinde aussehen, weil das Haus Gottes ist die Gemeinde, oder so muss die Gemeinde aussehen. Ich glaube, dass es unheimlich schwierig ist, weil ich glaube, dass der Boden in jeder Stadt anders ist. Ich glaube, dass die Atmosphäre in jeder Stadt, in jedem Land anders ist und somit einfach da eine gewisse Kreativität vonnöten ist und es nicht einfach so ist, hey, ja, du musst so machen, so und so, so muss der Lobpreis sein und so weiter. Nein, ich glaube, du musst dich dem Boden anpassen, beziehungsweise der Boden der Fruchtbarkeit hervorbringt. Aber ich glaube, dass Eigenschaften können wir sagen, wie so ein Haus aussehen muss. Und schaut mal, und heute will ich darüber sprechen, dass über den Tempel. Letzte Woche habe ich ein bisschen über die Stiftshütte gesprochen, heute will ich über den Tempel sprechen. Und das ist eins der fantastischsten Manifestationen der Herrlichkeit Gottes, die wir möglicherweise auch zum Teil in der Bibel lesen, ist im 2. Chronik, Kapitel 7. Schaut mal. Und zwar, was du hier siehst, ist das... der Abschluss des Gebets, beziehungsweise des Einweihungsgebets Salomons des Tempels. Und er sagt, und als Salomo geendet hatte zu beten, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und als alle Kinder Israel das Feuer herabfahren sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da beugten sie sich mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und sie priesen den Herrn, weil er gut ist. Weil seine Güte ewig währt. Und der König und das ganze Volk opferten Schlachtopfer vor dem Herrn. Und der König Salomo opferte als Schlachtopfer 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. Und der König und das ganze Volk weihten das Haus Gottes ein. Gott sei Dank hatten die damals kein Greenpeace. Die wären mit Hubschrauber und mit allem Möglichen da angekommen und hätten versucht, das zu verhindern. Was du hier siehst, ist, dass... Das ist das Abschlussgebet von Salomo. Und Salomo ist derjenige, der betet. Und als er abgeschlossen hat, kam die Herrlichkeit des Herrn. Warum? Weil die Herrlichkeit des Herrn, beziehungsweise Gott, hat, Gott war es angenehm, was er gebetet hat. Gott war es angenehm, was er eigentlich gebetet hat, was die Charaktereigenschaften des Hauses sein sollten. Und Gott gesagt hat, hey, diese Charaktereigenschaften, sie sind so gut in diesem Haus, da will ich meine Herrlichkeit, da will ich wohnen, beziehungsweise da soll meine Herrlichkeit wohnen. Und schaut mal, gestern im Fitnessstudio kam es mir, was baut eigentlich ein Haus? Und ich weiß, dass Jesus sein Haus baut, aber schaut mal, es war nicht David, der das Haus bauen durfte. Es war Salomo, der das Haus bauen durfte. Und manche von euch wird es überraschen, vielleicht viele von uns auch, weil wir die Sachen beten. Aber David durfte das Haus nicht bauen. Salomo sollte es bauen. Saul durfte das Haus nicht bauen. Salomo musste das Haus bauen. Warum? Für was steht Saul, für was steht David und für was steht Salomo? Schaut mal, Saul steht, die Bibel sagt, dass er groß, stattlich, schön und schöner wie alle anderen in Israel waren. So wie ich ungefähr. Naja, er hatte Haare, okay, und er war rothaarig, okay. Damals, wo ich mal jung war, war das vielleicht mal so, nein. Auf jeden Fall, er war ein Kopf größer wie alle anderen, er war groß, stattlich und schön wie keiner in ganz Israel. Das bedeutet, er war begabt, er war schön. Das heißt, Gaben und Schönheit, egal wie die Gemeinde aussieht, baut nicht das Haus. David baut nicht das Haus. Wieso durfte David das Haus nicht bauen? Und zwar, weil David, die Bibel sagt, beziehungsweise Gott hat gesagt, hey, er hat zu viele Kriege geführt und zu viel Blut hat er vergossen. Das bedeutet, geistliche Kampfführung baut nicht das Haus. Viele würden gerne, dass geistliche Kampfführung das Haus baut. Und das ist so, die geistliche Kampfführung baut aber nicht das Haus. Das ist das, was wir verstehen müssen. Geistliche Kampfführung baut nicht das Haus. Aber geistliche Kampfführung setzt die Leute frei, die das Haus bauen. Sondern was baut das Haus? Das Haus wird gebaut durch Frieden und Weisheit. Und das Ding ist, dass Leute, die geistliche Kampfführung lieben, sind oft die gestresstesten Personen der auf der ganzen Welt. Aber genau die Personen sind es eigentlich nicht, die das Haus bauen können. Die wissen alles, jeder Dämon, der in irgendeinem Eck steht und gegen den wir fasten müssen, beten müssen und so weiter, voller Stress. Hey, wenn du um prophetische Leute bist und um Leute, die geistliche Kampfführung machen, hey, ist dir langweilig? Geh zu denen. Die Sache ist nur, die geistliche Kampfführung baut nicht das Haus. Geistliche Kampfführung, Leute, die geistliche Kampfführung machen, haben in der Regel auch nicht die Weisheit dafür. Oh, sorry. Oh Mann, ich mach gleich weiter. Wartet, ich hab noch zwei, drei Sachen, die ich da erzählen will. Und das ist das, Leute, die geistliche Kampfführung, die ständig im Kampf sind, müssen verstehen, was sie machen, ist nicht Weisheit zu geben, wie man das Haus baut. Nein, sie sind dafür da, um einen Raum zu schaffen, dass die Leute, die die Weisheit bekommen, im Frieden leben und das Haus bauen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen wirst du Dienste, die ständig in geistlicher Kampfführung sind, siehst du keine Häuser bauen. Du siehst Dienste haben und Leute sammeln, dass sie und sind ständig am geistlicher Kampfführung machen, aber du siehst nicht kein Haus. Du siehst nicht ein Haus, aber du brauchst ein Haus, wo die Herrlichkeit wohnen kann. Deswegen, es sind nicht die Gaben, nicht die Schönheit, die das Haus baut. Es ist nicht geistliche Kampfführung, die das Haus baut. Es ist der Frieden, die Ruhe, die Weisheit und die Erkenntnis, die das Haus baut. Ich habe immer überlegt, hey, wieso bin ich nie so gestresst? Jetzt weiß ich's. Ich bin dafür da, ein Haus zu bauen. Mein Motto ist immer, du musst einfach immer nur Drama reduzieren. Reduziere einfach Drama in deinem Leben, alles wird gut. Das ist so. Ich weiß, es ist ein Problem, wenn du mit Drama verheiratet bist, aber deswegen überleg dir ganz genau, wen du heiratest. Aber wirklich, hey, ich habe dieses Privileg, dass bei uns hier im Büro arbeiten nur Frauen. Und es ist wirklich sehr interessant, und ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber wenn du manchmal reinkommst in so Gespräche, da denkst du, hey, die Gemeinde fällt auseinander. Ich so, wow, wo ist das Problem, Mann? Hey, manchmal so, hey, reduziert Drama, okay? Manchmal, gechillt. Aber das Ding ist, und ich spreche hier nicht gegen geistliche Kampfführung, weil wir brauchen geistliche Kampfführung. Ich spreche hier nicht gegen Gaben und gegen Schönheit. Wir brauchen all das. Weißt du, mein so, wir Männer wissen das besser wie alle anderen. Wir brauchen Schönheit. Halleluja. Aber Schönheit und Gaben baut nicht das Haus. Geistliche Kampfführung baut nicht das Haus, sondern der Frieden und die Erkenntnis und die Weisheit Gottes baut das Haus. Und manchmal sind die Leute, die das Haus bauen, manchmal viel zu gechillt für diejenigen, die geistliche Kampfführung machen. Oder für Propheten. Hey, Propheten. Naja, ich gehe da nicht rein. Aber was sind diese Eigenschaften, die Gott dazu veranlasst haben, die Herrlichkeit Gottes auf dieses Haus sowas von runterfahren zu lassen, dass nicht mal die Priester, die eigentlich dafür da waren, in das Haus hineinzugehen, nicht reingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn so stark war? Was ist es eigentlich, dass Gott veranlasst hat, dass diese Herrlichkeit sowas von runterkommt, dass ganz Israel es gesehen hat, beziehungsweise dahin gegangen ist, beziehungsweise sich auf einmal niedergelegt haben, nicht nur niedergelegt haben, mit ihrem Angesicht auf dem Boden und Gott angebetet haben. Was sind diese Eigenschaften? Und diese liest du eigentlich im zweiten Chronik, im sechsten Kapitel. Liest du eigentlich, was sind eigentlich diese Gebete, die Salomo gebetet hat? Und Salomo betet sozusagen, dass egal wo sich Menschen befinden, aber wenn sie ihr Angesicht bzw. ihr Gebet ausrichten zu diesem Haus, in diesen unterschiedlichen Sachen, dann sollen sie gehört werden. Und nachdem er all diese Sachen gesagt hat, hat er gebetet und dann kam die Herrlichkeit Gottes dahin, weil Gott Wohlgefallen an diesem Gebet gefunden hat. Und ich glaube, dass dieses ein Prinzip ist, was sind eigentlich diese Eigenschaften, die in einer Gemeinde vorherrschen müssen? Was sind das eigentlich für Charaktereigenschaften? Und schaut mal, du kannst es lesen ab Vers 22, wo es eigentlich anfängt und du liest dieses Gebet und du kannst dieses Gebet lesen und eigentlich hat es so wie sieben Abschnitte. Sieben Abschnitte und im Kapitel 7 ist dann sozusagen der letzte, achte Abschnitt. Aber diese sieben Abschnitte, von was spricht er? Schaut mal, im Vers 22 und 23 sagt er, dass es um Gerechtigkeit geht. Gerechtigkeit. Wenn sie zu diesem Haus beten, dann soll ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Das heißt, dass wenn jemand in ein Haus hineinkommt, die Gemeinde muss ein Ort sein, wo Leute Gerechtigkeit finden. Unverschämte Gerechtigkeit. Dass wir verstehen, hey, aus uns heraus können wir es nicht. Das geht nicht. Ich habe wirklich, und ich weiß, viele andere brauchen es nicht so lange, ich habe mindestens 2,5 Jahre gebraucht, zu verstehen, dass ich gerecht bin. Weil ich es nicht verstanden habe, weil ich so schlecht bin eigentlich. Und trotzdem sagt die Bibel, dass ich die Gerechtigkeit des Herrn bin. Wie kann das funktionieren? 2,5 Jahre habe ich gebraucht und ich habe es angenommen, ja, im Glauben, aber in meinem Kopf ist es, guck mich doch an. 2,5 Jahre habe ich gebraucht. Wie kann es sein, Gott? Wie kann es sein, Gott? Vor allem, ich komme natürlich aus einem Hintergrund, wo es um Werke geht. Aber Werke sind wichtig, aber nicht für deine Gerechtigkeit, weil so viele Werke können wir gar nicht tun, um ihm wohlzugefallen. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt und es ist im Glauben, muss ich diese Gerechtigkeit annehmen. Das heißt, die Gemeinde muss ein Ort sein, wo Menschen zur Gerechtigkeit kommen, wo man Menschen sagt, hey, weißt was, egal wie du bist, du darfst hier Masken absetzen. Egal wie du bist, du darfst hier so sein, wie du bist. Weil Gott liebt dich, du bist angenommen. Und weißt du was? Ja, du hast vielleicht ein Problem mit dir selber, fängst an, jemanden anders zu spielen, weil das, und hast vielleicht einfach in deinem Kopf, wer du gerne wärst. Aber Gott braucht genau dich, wie du bist. Aber wenn du in dieses Haus kommst, wenn du in das Haus Gottes kommst, dann wird dich die Herrlichkeit verändern. Wenn du hineinkommst, wirst du Gerechtigkeit erleben. Nicht diejenige, die Gerechtigkeit, die aus dir ist, sondern die aus Jesus Christus ist. Das ist die erste Charaktereigenschaft, von was hier Salomo betet. Und er schaut mal. Gerechtigkeit hat was damit zu tun mit Rechten und Ansprüchen. Es ist ein rechtmäßiges Wort sozusagen. Das heißt, du musst verstehen, dass wenn du ein Haus, die Kultur eines Hauses muss so sein, wenn jemand hineinkommt, ist, wow, was hat Gott für mich? Hat er wirklich Heilung für mich? Hat er wirklich Liebe für mich? Hat er wirklich Annahme für mich? Wirklich? Das ist etwas, was vorherrschen muss. Und nicht, hey, du bist hier rein, du musst Jesus annehmen. Und sobald sie Jesus annehmen, jetzt musst du das und das tun. Und manchmal sind wir so, dass wir ihnen sagen, hey, Jesus liebt dich so sehr, egal wie du bist, komm einfach zu Jesus. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, hey, aber jetzt muss verändert werden. Hallo, weißt du, mein so. Ich darf kommen, wie ich bin, und jetzt soll ich auf einmal verändert werden. Und das ist ein bisschen paradox auf der irgendeiner Art und Weise. Das heißt nicht, dass Gott nicht Veränderung will. Die Sache ist nur die, wir dürfen nicht so hinkommen und sagen, hey, jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes, aber jetzt musst du total verändert werden. Nein, sondern es muss so sein, hey, jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes, aber es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Wenn du mehr sehen wirst, wirst du mehr ablegen. Wenn du mehr von ihm sehen wirst, wirst du mehr von dir ablegen, weil du weißt, dass es besser ist. Aber manchmal ist die Gemeinde einfach wie so religiös gefangen. Hey, komm, wir wollen alle Sünder, dass sie hineinkommen. Jesus liebt euch, ihr dürft alle kommen, wie ihr wollt. Und sobald sie Christen geworden sind, sagen wir, aber jetzt dürft ihr nicht mehr bleiben, wie ihr wollt. Jetzt müsst ihr euch verändern. Und natürlich müssen sie sich verändern. Ich muss mich verändern. Obwohl ich seit 12 Jahren in Perfektion lebe. Seitdem ich in der Ehe bin. Nein. Nein, es geht darum, hey, auf jeden Fall bist du jetzt die Gerechtigkeit Gottes, aber weißt du was? Es gibt so viel mehr von Gott. So viel mehr. Du kannst tiefer gehen. Du musst die Liebe in jemanden wecken. Du musst dieses Lechzen in jemanden wecken, damit er mehr von Gott will. Weil die Sache ist die, umso mehr du religiöser an jemanden draufhaust, umso weiter weg wird er gehen. Viele haben schon versucht, viele Religionen versuchen, das funktioniert so nicht. Aber ich muss weitermachen. Vers 24 und 25 spricht er von Gebet, Buße und Vergebung. Gebet, Buße und Vergebung. Wenn ich nur darüber nachdenke, über Gebet, Buße und Vergebung, das ist manchmal wie so, boah, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich meine so, dass Gott mir wirklich vergibt und dass er weiß, er vergibt mir und trotzdem weiß er, dass ich manche Probleme haben werde und trotzdem ihn vielleicht doch trotzdem enttäusche und er mir trotzdem vergibt und an mich glaubt. Gott ist viel zu gut, um wahr zu sein fast. Gestern habe ich Ises Schuhe, weil ich gedacht habe, hey, das ist ein guter Tag, Ises Schuhe zu verkaufen. Und sie hat noch ein paar, aber und ich habe dieses Ding, habe ich ins Internet getan, diese tollen Schuhe, und auf einmal kriege ich so viele Anfragen, bang, 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 und ich denke mir, was ist los? Boah, habe ich gedacht, junger Fisch, danke, Heiliger Geist, genau der richtige Moment. Und auf einmal klingelt mein Handy und ich denke mir, was ist los mit den Leuten? Weißt du, ich meine so, verrückt nach den Schuhen oder was? Und dann ruft mich einer an und sagt zu mir, ich hätte gern die Schuhe. Ich so, ja, aber ich habe so viele Anfragen. Sagte, nur eine Frage, sind die wirklich zu verschenken? Ich so, nein! Ich habe vergessen, den richtigen Haken zu setzen. Das sind nagelneue Schuhe, Timberlands, okay? Die sind nicht zum Verschenken. Wenn du in der Welt meinst, die Sachen sind zu gut, um wahr zu sein, dann sei skeptisch. Aber bei Gott, auch wenn das den Anschein macht, es ist viel zu gut, um wahr zu sein, bei Gott ist es wahr. In der Welt, sei skeptisch. Sei skeptisch, okay? Das bringe ich meinem Sohn bei. Ey, er sieht, Papa macht Geld mit allem. Papa kann irgendwie alles verkaufen, okay? Und irgendwann mal kommt er an mit einem Drucker. Ich so, was ist mit dem Drucker? Sagt er, Papa, du wirst nicht glauben. Irgendjemand hat es vor die Straße gelegt und hat es dahin zum Verschenken. Sagt er, Papa, damit kann man bestimmt Geld machen. Weil Papa kann aus allem Geld machen, okay? Sag ich, Schatz, okay, wie soll ich das jetzt erklären? Ich hab's ihm so erklärt, okay? Ich krieg nicht mehr so den Schrott nach Hause, aber manchmal sieht es aus, als wäre es viel zu gut, um wahr zu sein. Die Sache ist die, bei Gott ist es wahr. Das Gebet funktioniert, dass er uns wirklich vergibt, dass wenn wir Buße tun, dass er wirklich treu und gerecht ist, um uns zu vergeben. Und das ist ein Ort, wo die Herrlichkeit sich wohlfühlt. Ein Haus muss ein Ort sein, wo Menschen hineinkommen dürfen, wie egal wie sie sind, aber dass sie verstehen, hey, hier wirst du gelehrt, wie du beten musst. Hier wirst du gelehrt, dass du zu Gott kommen kannst mit allem, was du hast und er dich hört. Hier kannst du kommen, egal wie du aussiehst, wie du bist, aber wenn du Buße tust, wenn du dich niederbeugst vor Gott, wenn du Gott dein Leben gibst, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Das Dritte siehst du, Vers 26 bis 27, Versorgung und Fruchtbarkeit. Er betet dafür, hey, wenn sich egal wo die Menschen sind, aber wenn sie in diese Richtung beten, zu diesem Haus hin, Gott, lass, auch wenn Unfruchtbarkeit, auch wenn Hungersnot um sie herum ist, lass sie fruchtbar sein. Das Ding ist, das ist ein Ort, wenn du hineinkommst in die Gemeinde, muss es ein Ort sein, dass du sowas von fruchtbar bist, sowas von gesegnet bist, da sogar in Zeiten der Wirtschaftskrise, dass Leute denken, entweder bist du ein Betrüger oder wirklich Gottes Lieblingskind. Das ist ein Ort, das muss ein Ort sein, wo Mensch, weil das Ding ist, die Bibel ist voll davon. Die sagt, hey, dass Gott dich segnen möchte, dass Gott einen Plan für dich hat. Die Sache ist, dass Gott nicht immer so schnell agiert, wie du es gerne hättest. Ich fühle mich so gesegnet von Jahr zu Jahr und am liebsten würde ich Gott sagen, Gott, hey, wenn das so bleibt, ist es gut. Und dann geht dieses Jahr rum und ich denke mir, oh, hätte ich dieses Gebet echt gebetet, dann hätte ich echt was verpasst. Weil er zu gut ist, um mich da zu lassen, wo ich bin. Aber hey, wenn ich euch sage, was ich durchgehen musste, Halleluja, ich habe jetzt ganz tolle Geschichten, Halleluja. Wegen den Dingen, hey, ich habe gebetet für Finanzen, es gab Zeiten, ich habe gebetet, es funktioniert. Bis zum letzten Augenblick, weißt, hat Gott mich irgendwie zappeln lassen. Ich kann mich erinnern, ich habe nichts mehr zu verkaufen, weißt, mein so, kein Geld, gar nichts. Ich habe bei meinem Bruder gewohnt und auf einmal klingelt und ich denke, weißt, ich will nicht mehr aufmachen, die Miete wird nicht mehr gezahlt, weißt mal, ich will nicht aufmachen, weißt mal, wer weiß, was da ist. Der Gerichtsvollzieher. Er will von mir Geld. Und ich denke mir, Gott, ich habe kein Geld, was mache ich? Und ich sage zu ihm, im Glauben, Verzweiflung, keine Ahnung, was es war. Sage ich, kommen Sie bitte in 3 Stunden wieder. Ich habe gebetet. Habe meine Bankkarte angeschaut. Da habe ich gedacht, ist die irgendwas wert? Kann ich die verkaufen? Nein. Und habe sie in diesen Bankautomat reingetan. Und habe exakt die Summe gehabt, die der Gerichtsvollzieher von mir wollte. Bis heute weiß ich nicht, woher. Das ist Gott. Das ist Gott. Es macht den Anschein, als wäre er spät dran. Aber eigentlich ist er super pünktlich. Und ich kann euch erzählen, solche Geschichten, die Zeit habe ich leider nicht, aber dass ich weiß, wenn du durchgehst, hey, Gott ist zu gut, um dich da zu lassen, wo du bist. Aber wenn du in einem Haus bist, wenn wir diese Charaktereigenschaften wirklich ausleben, dann wird Gott uns segnen mit Fruchtbarkeit und Versorgung. Das nächste ist Vers 28 bis 31. Es ist ein Ort des Schutzes. Es ist ein Ort des Schutzes, der Heilung und der Furcht und der Wege des Herrn. Es muss ein Ort sein, wo Gott an erster Stelle ist, wo wir Gott mehr fürchten als alles andere. Es muss ein Ort sein, wo wir wirklich so leben, dass wenn Menschen hineinkommen, dass sie sagen, boah, hey, die lieben echt Gott. Die kennen Gott. Er ist Nummer 1 bei denen im Leben. Aber gleichzeitig auch, wow, Schaut mal, hey, die glauben an Heilung. Die sind geschützt vor anderen Sachen, wo andere nicht geschützt sind. Warum? Weil sie in einem Haus sind. Ich muss weitermachen. Nummer 5, und das ist mir ganz wichtig. Vers 32 und 33. Es ist ein Ort der Errettung und ein Ort, wo Menschen Gott begegnen und wo kein Rassismus vorherrscht. Weil es ist ein Haus. Wenn du Jesaja 60 und 66 liest, dann wirst du sehen, dass alle Nationen aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus der ganzen Welt in das Haus hineinkommen, weil sie die Herrlichkeit des Herrn sehen wollen. Ich habe mir überlegt, wo liest du das erste Mal von Rassismus in der Bibel? Weil in der Bibel ist Rassismus drin. Und du wirst überrascht sein vielleicht, wo Rassismus das erste Mal vorkommt. Aber das erste Mal kommt Rassismus bei Miriam vor, der Schwester von Mose und Aaron. Und sie hat ein Problem damit, dass sie Mose sieht und sagt, Herr, Mose ist aber verheiratet mit einer Kuschiterin. Kuschiterin bedeutet Äthiopierin oder Eritreerin. Und sie erwähnt es zweimal, was sie eigentlich sagt, hey, Mose, sie ist nicht hell genug. Und Gott hat ein Problem damit und sagt, aha, ist sie nicht hell genug? Du kannst auch noch ein bisschen heller haben. Bam, Aussatz, schneeweiß war sie. Es geht noch weißer, Mädel. Ist es nicht interessant? Mädchen, du bist nicht weiß genug? Es geht noch weißer. Schack. Aussatz, 7 Tage. Schneeweiß war sie. Gewünscht hätte sie sich, sie wäre dunkler jetzt. Das ist ein Ort, wo kein Rassismus vorherrschen darf. Egal, ob's ein Rassismus, was Hautfarbe betrifft, Kultur betrifft, ob es Rassismus ist, was die Ethnie betrifft, ob es Rassismus ist, was die Schicht betrifft, er darf in einem Haus Gottes nicht vorherrschen. Weil wenn das da ist, kann die Herrlichkeit keinen Platz nehmen. Das ist unheimlich wichtig, dass wir es verstehen, sondern egal aus welcher Schicht, welcher Rasse, egal aus welcher Ethnie, Sprache oder was weiß ich, Leute hineinkommen. Sie dürfen hier hineinkommen. Und ich krieg so einen Hals, wenn es um Rassismus geht. Und es muss ein Haus sein, wo Menschen egal woher sie kommen, hineinkommen und sie fühlen sich wohl. Sie fühlen sich angenommen. Das ist eins der ersten Sachen, die ich, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Ja, ich habe sie nicht gegründet, ich bin gekommen. Als ich hineingekommen bin, das ist das, was mich gehalten hat. Unter anderem ist, ich habe mich angenommen gefühlt. Das erste Mal. Und ich sage nicht, die Person, mit der ich in meinem Leben sozusagen zu tun hatte, weil ich bin aufgewachsen am Fuße der Schwäbischen Alb. Und da bin ich aufgewachsen. Da, wo wir sagen nicht Tüte, wir sagen Guck und so Zeug. Aber dieses Gefühl, das ich immer hatte, weil ich in einem Dorf aufgewachsen bin und natürlich sehr viele Deutsche, nichts gegen Deutsche, okay? Ich liebe Deutsche. Kein Rassismus hier, okay? Hashtag gegen Rassismus, okay? Aber dieses Gefühl, dass ich ein Ausländer bin, dieses Gefühl, dass man mir nicht vertrauen kann, hatte ich. Im Tennisverein war ich der einzige Ausländer, weit und breit. Nur Wald um mich herum. Und Deutsche. Und ich hatte mich einfach nicht wohlgefühlt. Nicht wohlgefühlt und ich kann dir nicht sagen, war es von mir oder war es von denen, egal, aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Sondern mit wem habe ich mich wohlgefühlt? Mit Türken, Araber, Libanesen, Jugos, Griechen. Ich meine so, wirklich, dass meine Freunde, weißt du, ich war der Einzige, der das Abi hatte und dann irgendwann mal in der 9. Klasse sagen meine Freunde voll gestresst, hey, wir haben Prüfungen und so und die so, hey, Ivo, hast du keine Prüfung? Nein. Wie, du hast keine Prüfung? Ja, ich mach's Abi. Weißt, die haben mir nicht geglaubt, dass ich Abi mach. Weißt du, die haben mir nicht. Damals war das noch nicht ganz normal. Weißt du, meinst du, dass Ausländer das Abi machen? Weißt du? Aber ja, ich hab Abi. Hey. Hashtag, ich hab's geschafft. Hey. Das Ding ist, ich fange demnächst an mit Instagram. Ich muss mir das irgendwie, weißt du? Aber dieses Gefühl, aber als ich in die Gemeinde gekommen bin, lauter Deutsche. Deutsch, weißt du, ich meine so. Die heißen Gerhard, Monika, weißt du, ich meine so. Bettina, weißt du, ich meine so. Da ist kein Mohammed, da ist kein Hirwoje, kein Stepan und so weiter. Nein, sondern Deutsch, weißt du, ich meine so. Aber ich habe mich gefühlt wie einer von denen. Und das ist ein Ort, wo die Herrlichkeit des Herrn sich wohlfühlt. Weil wenn in einer Gemeinde, deswegen ist mein Drang, mein Drängen, wenn du hier hineinkommst, muss diese Gemeinde diese Stadt widerspiegeln. Wenn du einkaufen gehst in dieser Stadt und du siehst aus allen möglichen Kulturen, aus allen möglichen Schichten siehst du Menschen, aber hier in die Gemeinde du hineinkommst und du siehst, und das nicht exakt das widerspiegelt, dann sind wir noch nicht so weit. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir hätten gerne, weißt du, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist, was wir gerne oft haben und oft hätten, aber das funktioniert im Königreich Gottes nicht. Im Königreich Gottes gibt es weder Juden noch Griechen, weder Kroaten, Serben, weder die. Und wisst ihr, sondern es gibt nur Kinder Gottes. Und das ist, was hier vorherrschen muss. Das ist da, wo sich die Herrlichkeit Gottes wohlfühlt. Das ist da, wo die Herrlichkeit Gottes hineinkommen kann, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Aber ich weiß, dass wenn wir diese Atmosphäre schaffen, dass es kommen wird und wir dann sagen werden, boah, dahin wollten wir kommen. Dahin wollten wir gehen. Das ist, auf was wir hingearbeitet haben. Das hat mich gerade durcheinander gebracht. So. Spaß. Vers 34 und 35. Überwindung und Sieg. Nicht nur geistliches Wissen soll hier vermittelt werden, sondern praktische Theologie. Wir müssen wissen, wie wir überwinden, wenn ich frustriert bin. Wir müssen wissen, wie wir den Teufel besiegen. Wir müssen wissen, wie wir reagieren auf Attacken. Wir müssen die Lügen des Feindes erkennen. Was machen wir mit meinen Gefühlen? Nein, was machen wir mit unseren Gefühlen? Weil ich habe keinen. Ich weiß. Nein. Was machen wir? Das ist praktische Theologie, nicht nur geistliches Wissen. Nochmal zum Rassismus. Irgendwie bin ich dran. Ich lässt mich nicht locker. Ich glaube, dass dieser Patriarch, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, dass er wirklich etwas Prophetisches gesagt hat. Wisst ihr, er schaut mich an und sagt zu mir, und das ist in Bosnien, wo hier drei ethnische Gruppen sozusagen vorherrschen und die können nicht miteinander. Und er sagt zu mir, weißt du was? Ihr seid die Einzigen, die solche Hochzeiten veranstalten können. Zwischen Rassen. Weil wir können es nicht. Weil wir verheiraten nur Serben mit Serben. Die Katholiken, Katholiken mit Katholiken. Die Moslems, nur Moslems mit Moslems. Aber ihr seid die Einzigen, die interkulturell verheiraten könnt. Und ich glaube das. Und das muss die Gemeinde sein. Das muss die Gemeinde sein. Ich glaube, dass er prophetisch gesprochen hat. Und interessanterweise, wirklich, ich würde mal sagen, eine der wenigen Hochzeiten zwischen Serben und Kroaten habe ich das Privileg gehabt, wirklich zur Veranstaltung von Daniel und Daniela. Daniela ist Serbin und Daniel ist Kroate. Die orthodoxe Kirche hätte das nicht gemacht. Die katholische ebenso nicht, Moslem sowieso nicht. Und ich glaube, dass es die Lösung ist. So muss die Gemeinde aussehen. So muss es, aber auch was das Alter betrifft. Deswegen finde ich so gigantisch, dass wir Konstantins haben. 4 Generationen hier. Dass es nicht nur eine Gemeinde für Junge sein darf, sondern auch eine Gemeinde für die ganz, ganz, wie sagt man, Altantagenen. Siebtens, Vers 36 bis 40. Es muss ein Ort sein der Freisetzung und der Rettung. Freisetzung und der Rettung. Es muss ein Ort sein, der dir sagt, wie du deine Dämonen besiegst. Sorry, aber es ist so. Es muss ein Ort sein, der dir sagt, wie du deine Dämonen besiegst, wie du geistlich Kampfführung doch führst, wie du gegen Mächte und Gewalten angehst, wie du dich gegen Prinzipalitäten und Gewalten und Mächte der Himmelswelt wehren kannst. Es muss ein Ort sein, der da ist. Und dann achtens, es muss ein Ort sein der Anbetung, Lobpreis und der Demut. Es sind Charaktereigenschaften, die du siehst, die Salomo gebetet hat über dem Tempel, dass das die Charaktereigenschaften sein werden. Und Gott hat so Wohlgefallen daran gefunden, dass er gesagt hat, da drin wird meine Herrlichkeit wohnen. Und das ist ein Bild für die heutige Gemeinde. Charaktereigenschaften. Ich sage nicht, wie die Gemeinde aussehen muss, so mit Apostel, Propheten, Evangelisten und Ältesten und so weiter. Nein, hier geht es um die Eigenschaften, die in einer Gemeinde vorherrschen müssen. Es muss ein Ort sein, wo Menschen zur Gerechtigkeit kommen, wo ihnen erklärt wird, wie sie zur Gerechtigkeit des Herrn werden. Es ist ein Ort, wo Gebet, Buße und Vergebung im Fundament ist. Es ist ein Ort, wo Menschen Versorgung und Fruchtbarkeit erleben, auch wenn die Welt es möglicherweise nicht erlebt. Es ist ein Ort, wo Schutz, Heilung und die Furcht des Herrn vorherrscht. Es ist ein Ort der Errettung, wo Menschen Gott begegnen und wo du keinen Rassismus vorfinden wirst. Es ist ein Ort, wo Menschen beigebracht wird, wie sie überwinden und wie sie im Sieg wandeln. Es ist ein Ort der Freisetzung und der Rettung, wie du Dämonen unter deinen Füßen hältst. Und es ist ein Ort der Anbetung, des Lobpreises und der Demut und wo wir Gott immer ihn ins Rampenlicht stellen und niemand anders. Die Sache ist die, dass die Gemeinde kein Gebilde ist, ein Gebäude so im Sinn, sondern die Gemeinde sind wir. Was bedeutet, dass all diese Eigenschaften in uns vorherrschen müssen? Weil die Bibel sagt in Jesaja 60, 1, 2, steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Aber Herrlichkeit kommt nicht auf andere Charaktereigenschaften. Herrlichkeit kommt auf diese Charaktereigenschaften. Die Herrlichkeit ist über uns aufgegangen. Was bedeutet, diese Eigenschaften sind in uns und wir sollten sie ausleben. Und wenn wir sie ausleben, sagt die Bibel, dass die Menschen zu diesem Licht kommen werden. Warum? Weil die ganze Erde ist erfüllt von Finsternis. Aber dein Licht geht auf. Dein Licht geht auf. Wenn die Menschen im Rassismus leben, aber dein Licht geht auf, weil du nicht im Rassismus lebst. Wenn Menschen in Angst und Furcht sind, weil sie in der Finsternis sind, aber dein Licht geht auf, weil du trotzdem Zuversicht, Hoffnung und Fruchtbarkeit auslebst. Das ist, wie es ist. Und Menschen werden durch uns sehen, durch uns Individuen werden sie sehen, weil die Sache ist die, wir wollen sie ja zu Gott führen, aber das Problem ist, Menschen folgen Menschen nach. Das war schon immer so, auch wenn wir das nicht wollen, wir wollen sie dahin führen, aber Menschen werden dir nachfolgen. Die Frage ist, was spiegelst du wieder, was spiegeln wir wieder? Aber wenn wir diese Eigenschaften widerspiegeln, dann leuchtet das Licht und die Herrlichkeit zu ihnen und sie werden gedrängt, gezogen, geführt, geschoben in die Herrlichkeit des Herrn. Steh auf, werde Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Amen.